Ja, guten Morgen. Schön, dass ich wieder da sein darf. Schön, dass ihr da seid. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war von der Nina. Mir ist es zumindest vorhin aufgefallen. Ich gehe mal zur Seite. Guckt mal, es schaut aus, als ob die Raupe am Kreuz knabbert. Finde ich ein wundervolles Bild. Ihr habt ja danach gesungen, wir leben vom Herrn. Ne? Also wer das Kreuz verinnerlicht, der ist dann der, der die Flügel kriegt. Das ist ein gutes Bild. Schön gemacht. Gut, jetzt können wir zur Leinwand überschalten. Jawohl. Ihr bekommt ja heute vermutlich noch ein bisschen was anderes zu essen, zusätzlich zum Kreuz. Die einen oder anderen ja vielleicht so Muttertagsmenü oder sonst irgendwas, oder zumindest einen Kuchen oder auch nicht. Zumindest werdet ihr was essen. Vielleicht mit derselben Freude wie die kleine Raupe. Gut essen und trinken, ihr kennt es. Wo kriegst du den Hauskreis zusammen? Zum Bibelstudium oder wenn es zum Essen geht? Bei uns ist das immer eine gefährliche Frage. Wann die Vollzähligkeit mir gegeben ist, verrate ich jetzt hier nicht. Das wäre peinlich. Also gut essen und trinken hält Leib und Seele zusammen, so das Sprichwort. Aber was hält das Essen zusammen und was das Trinken? Die richtige Antwort ist nicht Brotzeitdose noch Bierflasche, auch nicht Milchtüte. Sie ist etwas grundlegender. Dass Quark für uns eine essbare Masse ist und nicht vorher in einzelne Quarks zerfällt, liegt an den Grundkräften der Physik. Und dass das nicht nur Quark ist, was ich da sage, steht in wissenschaftlichen Fachbüchern sogar. Dieselben Kräfte wirken in der Milch wie auch in der Milchstraße und natürlich auch im Menschen. Die Wissenschaft unterscheidet hier vier grundlegende physikalische Kräfte. Die Schwerkraft, die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung. Die Schwerkraft, also die Anziehungskraft von Körpern, hält sowohl Sonnensysteme zusammen als auch unsere Füße auf dem Boden, zumindest meistens. Aus der elektromagnetischen Wechselwirkung ergeben sich für uns so praktische Phänomene wie Licht, Elektrizität und chemische Bindungen. Und ohne sie hätten Lichtschalter, Computer und Kochbücher keine Existenzberechtigung. Die schwache Wechselwirkung bzw. schwache Kernkraft kann Elementarteilchen in andere umwandeln und bewirkt dadurch wichtige Zwischenschritte bei der Kernfusion, die unsere Sonne speist. Von dieser schwachen Kraft lebt also unser mächtiges Zentralgestirn und mit ihr alle Planeten drumherum. Die starke Wechselwirkung, auch starke Kernkraft genannt, bewirkt den Zusammenhalt der Elementarteilchen. Ohne sie gäbe es keine Atome und es gäbe statt Quark tatsächlich nur einzelne Quarks. Aus diesen vier Grundkräften bezieht das Universum und alles, was darin ist, gleichzeitig Stabilität und auch Dynamik. Und beides in einem für das Leben notwendigen Maß. Finde ich, hat Gott bei der Schöpfung schon ziemlich toll ausbalanciert. Die Wissenschaft spricht hier von der Feinabstimmung des Universums. Wenn irgendwas ein bisschen anders wäre, würde es schwierig werden mit dem Zusammenhalt und Funktionieren des Universums. Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, bin ich tatsächlich im Gottesdienst oder beim Vortrag im Max-Planck-Institut? Und ihr seid ja nicht wirklich gekommen, eine Physikvorlesung zu hören. Von daher beeile ich mich jetzt mal zu sagen, dass das Universum letztlich von einer noch viel größeren Kraft herrührt und lebt, die alles zusammenhält. Und wer genau aufgepasst hat, hat gemerkt, im letzten Lied vom Lobpreis war schon die Auflösung, der Erd und Himmel zusammenhält. Wir leben von einer Kraft, die bereits vor der Schöpfung wirksam war, die in der Schöpfung mitgewirkt hat und bis heute in den Geschöpfen weiter am Wirken ist. In der Physik wird nach dieser geheimnisvollen fünften Kraft ja immer noch gesucht, aber euch habe ich ja schon die Auflösung verraten. Wir finden sie auch in 1. Korinther 12, 6 bis 7. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Die geheimnisvolle Kraft, die also hinter allen Kräften steckt, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist ja eine, die doch ganz unmittelbar auch mit uns zu tun hat. So wurde uns zumindest verheißen. Ihr, so wie ihr hier sitzt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. So ist es den Aposteln damals verheißen, so hat es, denke ich, jeder erlebt, der irgendwo schon mal in Berührung mit Gott kam. Ich habe etwas bekommen und es wirkt in mir. Für andere ist es eine ganz unvorstellbare Kraft, noch viel unvorstellbarer als starke und schwache Wechselwirkungen in der Kernphysik. Wie funktioniert nun diese Kraft und was bewirkt sie? Von daher würde ich sagen, nehmen wir uns heute mal Zeit, uns ein bisschen damit zu beschäftigen. Es gibt ja immer für alles eine Zeit und wir befinden uns im Kirchenjahr gerade mitten in der Vorbereitung auf Pfingsten. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch hier bei euch zu Pfingsten über den Heiligen Geist gepredigt werden, oder? Die braucht man keine großen Lottozahlen ausfüllen. Ist vielleicht, obwohl ja Lester, also das mit den, vielleicht wird sogar mit Feuerzungen hier gepredigt werden. Obwohl ja so Lästerzungen in der Gemeinde manchmal behaupten, Pfingsten wäre das einzige Mal im Jahr, wo der Heilige Geist auch bei den Baptisten Thema sein darf. Wenn das wahr wäre, so wäre es schade, denn so wie ich die Bibel verstehe, haben wir ständig mit dem Heiligen Geist zu tun und er mit uns. Ich gebe aber zu, er ist gleichzeitig der Persönlichkeitsanteil Gottes, der für uns am schwersten greifbar und begreifbar ist. Weshalb es da durchaus ab und zu der einen oder anderen Erklärung bedarf. Nicht alles an ihm ist unmittelbar nachvollziehbar. Nicht mal die Auswirkung, die er auf uns selber hat. In Johannes 3,8 lesen wir, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nun ist Anschauungsunterricht über den Heiligen Geist zu geben aufgrund seiner Natur eher schwer. Wie Wind oder Magnetismus sehen wir ihn nicht direkt. Wir können ihn nur anhand von seinen Auswirkungen erkennen. Und obwohl wir auch Gott, den Vater, nehme ich an, zumindest die meisten von uns, nie so Auge in Auge gesehen haben, ist er uns doch vertrauter aufgrund der biblischen Erzählungen über sein Handeln. Und natürlich auch dadurch, dass Jesus ihn uns vor Augen gestellt hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber gut, auch Jesus sehen wir jetzt nicht so leibhaftig vor uns wie die Jünger damals. Aber wir haben zumindest die Evangelien und dadurch eine gewisse Vorstellung davon, die sie uns von ihm vermitteln. Es gibt aber kein spezielles Evangelium des Heiligen Geistes. Er ist in die ganze Bibel mit hinein verwoben, so wie ein Weber in sein Gewand oder ein Autor in sein Buch hinein verwoben ist. Ständig weist er auf Jesus hin, aber nie im gleichen Maß auf sich selber. Um ihn besser zu verstehen, brauchen wir daher meines Erachtens schon einen tiefen Blick in die Bibel, aber wir brauchen auch ihn selber, der uns dann das Gelesene lehrt und Verständnis wirkt. Denn es ist ja schon verwirrend für unseren oft kleinen menschlichen Verstand, dass der Geist Gottes mit so vielen vielfältigen Aspekten beschrieben wird, mal als Person, mal als Kraft, mal als Lehrer, mal als Tröster. Und vielfältig sind auch die Gaben, die von ihm kommen, und wir verschwenden oft viel Zeit darauf, welches ist die wichtigere, auszukarteln. Sehr unterschiedlich sind auch seine Wirkungen auf die menschliche Natur. Verzeiht mir also, wenn ich für heute Morgen, die Zeit ist begrenzt, nur den Aspekt der Kraft rauspicke. Ihr habt ja noch weitere Sonntage bis Pfingsten, da könnt ihr die anderen Aspekte vertiefen. Heute möchte ich, um das mit der Kraft des Heiligen Geistes besser verständlich zu machen und sie uns vor Augen zu stellen, noch auf ein zweites Buch neben der Bibel zurückgreifen. Eines, das Gott ebenfalls als Autor kennt. Der Wissenschaftler Francis Collins, der federführend war bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, hat hier folgenden Buchtipp parat. Ich glaube, Gott hat uns zwei Bücher geschenkt. Das Buch der Worte Gottes, also die Bibel, und das Buch der Werke Gottes, das die Schöpfung ist. Der Gedanke ist nicht so neu. Ähnliches äußerten vor ihm schon andere, zum Beispiel Galileo Galilei, der meinte, es gibt zwei große Bücher, das Buch der Natur und das Buch der Übernatur, die Bibel. Nun ist es aber so, wenn ich zwei Bücher vom selben Autor lese, in der Regel darin gewisse Ähnlichkeiten finde, nicht nur vom Stil, sondern auch vom Inhalt her. Zentrale Gedanken tauchen immer wieder auf. Lest mal Tolstoi oder Dostojewski, Vergebung, Schuld, Sühne, was ist der Mensch? In jedem Buch drin. Gleich, ob ich in der Bibel den Sinn der Natur zu verstehen suche oder mir die Natur geistliche Gedanken aus der Bibel bebildert, sie ergänzen sich gegenseitig. Deswegen war es für Jesus völlig selbstverständlich, Geschehnisse aus der Tier- und Pflanzenwelt geistlich auszulegen, das kümmernde Herz Gottes anhand der Vögel unter dem Himmel zu beschreiben, den kreativen Reichtum des Schöpfers anhand der blühenden Lilie. Auch Wind und Wetter sind in der Bibel nicht nur Erfahrung, sondern ebenso Gleichnis. Gott selbst bringt das zum Ausdruck. Im Buch Jesaja 55, 10 bis 11 lesen wir seine Worte. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund kommt, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Vielleicht, so habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es von daher so manches in der Natur, das uns auch helfen kann, die Kraft des Heiligen Geistes besser zu verstehen. Wo wissenschaftliche Erkenntnis hilft, geistliche Erkenntnisse anschaulich zu machen. Beginnen wir, immer eine gute Empfehlung, beginnen wir im Kleinen. Es heißt, wer im Geringsten zuverlässig ist, der ist es auch im Großen. Das ist natürlich zu uns Menschen gesagt, aber es gilt auch für die sogenannte schwache Wechselwirkung. Von allen physikalischen Kräften hat sie die geringste Reichweite. 10 hoch minus 17 Meter. Das ist winzig, 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 klein. Wen wundert es da, dass sie so oft übersehen wird? Schwerkraft kennen wir, sobald uns ein Teller auf den Boden fällt, alles klar. Magnetismus haben wir alle schon mal ausprobiert, ja, da hast ein bisschen so unter der Tischdecke da den Nagel hin und her geschoben. Da kann man Tricks mitmachen, das sind Kräfte, die auch der Laie kennt. Aber die schwache Wechselwirkung, also ich muss zugeben, da muss ich selber erstmal nachlesen, was die so kann. Aber Vorsicht vor Geringschätzung. Ist Gottes Kraft nicht gerade im Schwachen mächtig? Vorhin hatte ich bereits erwähnt, dass die schwache Wechselwirkung die einzige ist, die Elementarteilchen umwandeln kann. Zum Beispiel Wasserstoff in Helium. Ohne das wäre die Kernfusion in unserer Sonne nicht möglich. Es passiert auf einer unglaublich winzigen Ebene, die wir uns noch nicht mal vorstellen können, hat aber eine unglaublich große Bedeutung. Denn vom Sonnenfeuer lebt die Welt. So ähnlich ist es, wenn der Heilige Geist etwas in unserem Leben verändert und umwandelt. Zorn in Vergebung, Verletzung in Gnade, Sinnlosigkeit in Lebensziele. Das passiert oft in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, in ganz kleinen Schritten. Und manchmal sind wir frustriert, weil wir uns manche Veränderungen durch die Kraft Gottes in unserem Leben viel schneller, viel größer vorgestellt haben. So nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber zackig. Nun braucht aber alles seine Zeit, Heilung. Wir wissen es von unseren eigenen Wunden her, Heilung braucht seine Zeit. Verstehen braucht seine Zeit. Wer schon mal die Schulbank gedrückt hat, ja, nicht alles ist einem gleich im Kopf und nicht alles, was im Kopf ist, hat man gleich verstanden. Oft passiert uns Gutes in ganz kleinen Schritten, die wir nicht mal wahrnehmen. Wir beten und Gott wirkt, aber wir sehen es erst viel später. In einem Moment der Erleuchtung, wenn die Erkenntnis in uns gezündet hat, wie die erste Kernfusion im Innern eines bis dahin dunklen Sterns. Ich selber bin so ein Beispiel. Mir wurde erst bewusst, dass ich Christ geworden bin, als ich bei einer Jugendfreizeit danach gefragt wurde. Also ich hatte schon einen Moment der Entscheidung, aber dass sich dann dadurch was geändert hat in meiner Beziehung zu Gott, dass mein Glauben gewachsen ist, das habe ich erst festgestellt, als ich nochmal drüber nachdenken musste. Vielleicht kennt ihr das auch von euch her. In unserem Körper erneuern sich ja fast alle Zellen und das, ohne dass wir es groß mitkriegen. Also sind wir nach circa 7 bis 10 Jahren bis aufs Gehirn praktisch rund erneuert. Wäre schön, wenn es gleich jung bleiben würde, aber tut's halt nicht. Das liegt an dem anderen, das liegt an den Telomeren. Aber trotzdem können wir auch selber illustrieren, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir verändern uns. So ähnlich ist es auch beim geistlichen Menschen. Ein neuer Mensch in Christus zu werden, braucht viele kleine Veränderungen. Aber am Ende machen sie einen großen Unterschied. Darum, so rate ich euch, habt Geduld mit Gott und mit euch selber und auch mit euren Geschwistern. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, der wirkt schon an euch, aber halt im Kleinen, damit daraus die große Veränderung kommen kann. Ebenfalls im kleinen Rahmen, aber mit deutlich mehr Power am Start, wirkt die starke Wechselwirkung. Gut, ihre Reichweite ist mit 10 hoch minus 15 Meter etwas besser als die der Schwachen. Einparken in engen Parklücken ist aber immer noch kein Problem. Und sie reicht völlig aus, um Elementarteilchen miteinander zu verbinden. Stark ist sie deshalb, weil in diesen Verbindungen unheimlich viel Energie steckt. Bricht man diese Verbindung in einem Atom auseinander, lässt die Atombombe grüßen. Das wohl bekannteste Bild, das wir von Elementarteilchen haben, ist, denke ich, das Atommodell. Übertragen wir es mal auf uns. Denn sind nicht auch wir nur kleine Teilchen, kleine Teilhaber am Universum? Und trotzdem, selbst im kleinsten Rahmen, sind wir selber uns doch immer noch wichtig, wenn nicht sogar die wichtigsten. Letzteres kann ein bisschen zu Unschärfen in der Wahrnehmung führen. Wenn man sich so ein Modellbild eines Atomkerns anschaut, dann kann man leicht auf den Gedanken kommen, ganz klar, der fette Kern, das bin ich. Die anderen, das sind die Elektronen, die da um mich rumsausen. Das klassische egozentrische Weltbild. Wer genauer hinguckt, merkt aber schnell, das ist in Wahrheit ein Gruppenbild. Der Kern, das bin nicht ich. Der Kern besteht aus mehreren Teilen. Und die Dynamik darin ist bei Atomen gar nicht so viel anders als bei uns Menschen. Die Mitte, den harten Kern, den bilden Protonen und Neutronen. Protonen, die sind positiv aufgeladen. Protonen sind gut drauf. Die sind auch in der menschlichen Gruppe immer der Kern. Ja, die gut drauf sind, die sind anziehend für andere, die bilden den Kern. Dann gibt es Neutronen, die sind jetzt weder besonders dafür noch dagegen, die machen halt einfach so ihren Job, sorgen aber dadurch, dass sie da sind und beständig sind, ganz gut für Zusammenhalt. Und dann gibt es noch diese wepsigen Elektronen, die außenrum, diese ADHSler unter den Elementarteilchen, ständig in Bewegung. Dass die negativ geladen sind, das muss man gar nicht so negativ sehen. Nur wer Mängel sieht, sieht Notwendigkeit für Veränderung. Die sind von daher am meisten in Bewegung. Und sofern sie da nicht bloß rummeckern, bringen sie auch was in Bewegung. Dass so ein Atom überhaupt zusammenhält, liegt, wie erwähnt, an der sogenannten starken Kraft, die zwischen den Neutronen, Protonen und Elektronen wirkt. Und die ist am stärksten in einem bestimmten Abstand. Kommen sich die Teilchen zu nah und büßen ihren Freiraum ein, nimmt sie ab. Ebenso, wenn sie sich zu sehr voneinander entfernen. Das, liebe Freunde, ist in Beziehungen ähnlich. In der Bibel wird die Liebe als starke Kraft beschrieben. Denn Liebe ist stark wie der Tod, lesen wir in Hohelied 8,6. Und von Jesus her wissen wir seit der Auferstehung, dass Liebe sogar stärker ist als der Tod. Sie ist eine Kraft, die bleibt. Paulus vergleicht drei starke geistliche Kraftwirkungen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist die stärkste. Und als starke Kraft ist die Liebe gut geeignet, Menschen zu einer Gruppe zusammenzubinden, die so unterschiedlich sind wie Protonen, Neutronen und Elektronen. Schaut euch doch um. Kommen die sich zu nah, gehen sie sich manchmal auf den Wecker und die Liebe nimmt ab. Entfernen sie sich zu weit voneinander, ist das Gruppengefüge ebenfalls in Gefahr. Heißt also auf euch übertragen, rückt euch nicht zu sehr auf die Pelle, lasst dem anderen seinen Raum, aber achtet darauf, dass ihr euch nicht zu sehr voneinander entfernt. Sonst endet ihr irgendwann beim Hauptproblem der Fernbeziehung. Wenn man zu lange zu weit auseinander ist, lässt die Liebe langsam nach. Zusätzlich besteht die Gefahr, auch durch andere Beziehungen abgelenkt zu werden. So ähnlich ist es auch bei den Atomen. So ein Elektron weit außen kann leicht durch die Elektronen anderer Atome abgelenkt werden. Auch bei uns besteht die Gefahr, wichtige Beziehungen aufzugeben, weil gerade neuere, nähere interessanter sind. Und dagegen wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes bringt Menschen zusammen und verbindet sie sinnvoll. Und verbindet sie in der Regel auch langfristig sinnvoll, nach dem Motto ewig währt am längsten. Wir sehen dieses beständig Verbindende sehr schön beschrieben in der Apostelgeschichte. Ja, sozusagen nach dem Urknall der Gemeinde. Kurz nach der Pfingstpredigt des Petrus heißt es, sie blieben beständig. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren täglich einmütig beieinander. Der Herr aber fügte täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Schon wo zwei oder drei im Namen von Jesus versammelt sind, verbindet sie die Kraft des Heiligen Geistes, die Liebe zu einem sinnvollen Ganzen. Die Kirche wächst nicht vorwiegend durch große Veranstaltungen, sondern weil sich im Kleinen Menschen durch Gottes Kraft zusammenfinden und aus dem dann mehr wird. So viel zu den Kernkompetenzen des Heiligen Geistes. Gehen wir einen Schritt weiter. Da warten weit größere Dimensionen. Geht man von der Teilchenphysik zur Astrophysik, merkt man schnell, auch in großen Dimensionen gibt es Zusammenhalt. Zwar dehnt sich das Universum aus, erinnert mich ein bisschen an meinen Bauch, trotzdem halten Sterngruppen als Galaxien zusammen. Wenn die starke Kraft der Liebe vor allem im Kleinen wirksam ist, wirkt hier eine Kraft auch über große Entfernungen, die messbare Auswirkungen auch da hat, wo sie schwach scheint. Die Schwerkraft. Auch Schwerkraft wirkt Beziehung. Durch sie tanzen Erde und Mond miteinander, was uns Ebbe und Flut beschert, aber auch eine stabile Erdachsenneigung, was unter anderem fürs Erdklima wichtig ist. Wer länger schon in einer Beziehung lebt, weiß, es wird manchmal schwer. Aber ganz ohne Schwerkraft wird es ganz schwer mit Beziehungen. Ihr seht am Bild dieses Astronautenpärchens, die rein körperliche Anziehung zwischen zwei Menschen reicht nicht aus. Da braucht es schon noch eine größere Kraft in ihrem Leben, dass die zusammenstehen. Eine Kraft, die wie die Schwerkraft wirkt. Durch Schwerkraft ist die Erde an die Sonne gebunden, sodass sie nicht aus der sogenannten habitablen Zone rutscht, wo Leben möglich ist. Durch Schwerkraft saugen die Gasriesen in unserem Sonnensystem, Saturn und Jupiter, wie gigantische Staubsauger kosmische Trümmer auf, die uns sonst gefährlich werden könnten. Es braucht etwas Größeres als uns selber, damit unser Leben funktionieren kann. Deshalb ist die Kraftwirkung des Heiligen Geistes für uns so wichtig. Sie zieht uns zum großen Gott hin, zu dem Gott, der unser Leben stabilisiert, der uns eine feste Umlaufbahn gibt. Und das brauchen wir, denn an uns zerren, seien wir ganz ehrlich, viele Kräfte, Wünsche, Begierden, Druck von außen, die Fliehkräfte der Selbstzweifel. Wir brauchen also etwas, das eine größere Wirkung hat als alles, was uns aus dem Gleichgewicht bringen kann. Etwas, das uns Stabilität und Standfestigkeit verleiht. Was hält hier unsere Füße auf dem Boden? Ganz klar, die Schwerkraft. Was aber hält uns fest in dem, was an unserer Seele zerrt, ja, was uns aus dem Gleichgewicht bringen kann, vom Weg abbringen will? Das ist, so meine ich, die Kraft der Liebe Gottes. Die verleiht auch unsere Beziehung zu ihm Gewicht. Schwerkraft schafft übrigens auch Ordnung. Etwas, was ich selber alleine schwer schaffe. Durch Schwerkraft sind für uns oben und unten unterscheidbar. Wie soll sich denn jemand nach höheren Zielen, höheren Gaben ausstrecken, wenn er den Boden unter den Füßen ständig verliert, wenn er nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist? Darin hilft uns der Heilige Geist, der uns eine klare Mitte vermittelt, Ordnung in unseren Gedanken schafft und uns unterstützt, einen Standpunkt einzunehmen. Er zieht uns zu Gott hin, und das ist gut so. Außerdem zieht Gott ja nicht nur unsere Füße auf den Boden der Tatsachen, sondern auch unser Herz nach oben. Als Ausgleich, wenn das Leben gerade richtig schwer ist, ist das eine gute Sache. Jesus hat versprochen in Johannes 12,32, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Dieses Ziehen nach oben, das kennen wir auch von der vierten Kraft her, dem Elektromagnetismus. Ein starker industrieller Elektromagnet kann an einem Schwenkarm schwere Container anheben. Und schon im ausgehenden Mittelalter sah der Dichter John Donne im Magnetismus ein Bild für die Kraftwirkung Gottes. Zieh mein eisernes Herz an dich wie ein Magnet, so betet er in einem seiner heiligen Sonette. Nun sehen wir die magnetische Kraft eines Elektromagneten genauso wenig direkt wie die Schwerkraft. Wir nehmen halt auch da nur ihre Wirkung wahr. Elektromagnetische Wellen hingegen nehmen wir sehr wohl wahr, zumindest ein breites Spektrum davon. Die mit den Wellenlängen von 400 bis 700 Nanometern, die sind uns ganz besonders lieb. Wir nennen sie Licht. Licht können wir sehen, beziehungsweise durch Licht können wir sehen. Die vierte physikalische Kraft ist von daher ein besonderes Geschenk, das uns in der Schöpfung schon sehr früh begegnet. Es werde Licht, sprach Gott, und es ward Licht. Und ähnlich wie das Licht hilft uns der Heilige Geist, Dinge zu erkennen. Deshalb nennen wir vermutlich einen aus unserer Sicht besonders geisterfüllten Menschen erleuchtet. Oder wir sagen über ihn, der hat eine Ausstrahlung. Ebenso wie der Heilige Geist ist das Licht vielfältig in seinen Auswirkungen. Licht bricht sich in Farben, das beschert uns den schönen Regenbogen. Licht hält unsere Stimmung auf. Ja, die in den nordischen Ländern wissen, wovon sie reden, die bauen da extra Lichtcafés, damit sie nicht seelisch am Verhungern sind. Licht hilft uns, uns zu orientieren. Daher die Taschenlampe. Licht deckt Verborgenes auf, hilft uns, die Welt zu erkennen, so wie sie ist. Und Licht wirkt Leben. Licht überträgt Energie. Die Sonne wärmt uns und Pflanzen wachsen durch das Licht, das die Welt empfängt. Und so leben auch wir von der Kraft Gottes. Ihr habt es gesungen. Durch diese Kraft wirkt Gott in unser Leben hinein. Der Dichter vom Psalm 36, Vers 10 erkennt über Gott: Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Auch dieses Erkennen ist Wirkung des Heiligen Geistes. Denn nicht alles wissen wir, nicht alles erkennen wir. So wie das menschliche Auge nicht alles sehen kann, nicht Röntgenstrahlen oder Radiowellen, die auch elektromagnetische Spektrum sind, so ist auch unsere Erkenntnis Gottes nur Stückwerk, noch nicht vollkommen. Aber trotzdem ist auch das, was wir nicht wahrnehmen, da und wirkt an uns, gleich ob wir es wissen oder erkennen. Ich muss, so gerne ich das täte, ich muss nicht alles verstehen. Es genügt, dass Gott mich versteht. Ich muss nicht mal verstehen, warum er mich liebt. Ich muss nur verstehen, dass er es tut, dass ich sein Kind bin. Denn so wie der Geist auf Gott zeigt, zeigt er auch auf, dass wir zu ihm gehören, dass wir Licht von seinem Licht sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Daraus, liebe Brüder und Schwestern, daraus zieht Kraft. Wie die Blumen Kraft ziehen aus der Sonne ziehen, die sich ihnen zuwendet. Streckt euch aus nach Gott und lasst euch von seiner Kraft stärken. Das wünsche ich euch. Amen.